Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin gern heute Morgen mal wieder hier zu Ihnen gekommen. Ich lade Sie heute Morgen ein, mit mir über einen Abschnitt einer Rede Jesu nachzudenken, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Abvers 1. Johannesevangelium, Kapitel 10, Abvers 1. Ich lese nach der Übersetzung von Dr. Martin Luther. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie aber verstanden nicht, was er ihnen sagte. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Soweit. Mit einer ganz einseitigen Aussage beginnt Jesus diese Rede und wiederholt sie gleich noch einmal, weil seine frommen Zuhörer ihn nicht verstanden haben. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sagt er, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Dagegen kennt der richtige Hirte seine eigenen Tiere und sie kennen ihn. Deshalb folgen die Schafe vertrauensvoll seiner Stimme und er kann sie auf die Weide führen. Soweit das Gleichnis. Die Tatsache, dass die Schafe die Stimme ihres Hirten von anderen Stimmen zu unterscheiden vermögen, ist für die Existenz der Gemeinde Jesu wesentlich. Die oft als töricht eingeschätzten Schafe haben uns Menschen also voraus, dass sie den Hirten von denen klar unterscheiden können, die nichts Gutes mit ihnen im Sinn haben. Jesus bezeichnet sich in einem kühnen Bild als die Tür. Er ist demnach der einzig rechtmäßige Zugang zu dem Hof, in dem die Herde Gottes versammelt ist. Jesus öffnet nicht die Tür, er ist selber die Tür. Noch einmal, Jesus öffnet nicht die Tür, er ist selber die Tür. Diese Ausschließlichkeit ist kein überheblicher Alleinvertretungsanspruch. Sie gründet vielmehr in dem Wissen Jesu, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Damit meint Jesus nicht etwa Mose, Elia oder Johannes den Täufer. Er warnt vielmehr vor den religiösen Verführern aller Zeiten. Ein aktuelles Beispiel dazu. Das orthodoxe Oberhaupt der ukrainischen Kirche, Metropolit Epiphanias, sagt über Kirill, den orthodoxen Patriarchen der russischen Kirche, dieser Hirte begrüße den Krieg gegen seine eigene Herde. Und er meint damit den Krieg der Russen gegen die Ukraine. Es ist manchmal außerordentlich schwer, die wahren von den falschen Hirten in der Gemeinde Jesu zu unterscheiden. Der Irrtum kann der Wahrheit täuschend ähnlich sehen. Der Schweizer Reformator Jean Calvin sagte: Wahre Frömmigkeit lässt sich von der Fälschung so lange nicht unterscheiden, bis beide auf die Probe gestellt werden. Verführung ist für die Gemeinde Jesu gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde. Schon im Jahr 200 hat der Kirchenvater Tertullian gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und Sie können das in der 2000-jährigen Kirchengeschichte ablesen. Überall da, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wurde, ist sie meistens gewachsen. Dagegen ist Freiheit und Wohlstand eine ganz große Gefahr für die Gemeinde Jesu. Verfolgung eint die Gemeinde. Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten. Verführung das Unechte triumphieren. Gerade darum gilt es, ganz wachsam zu sein. Offene Gegnerschaft gegen den christlichen Glauben, zum Beispiel war der Kommunismus von Anfang an klar gegen den christlichen Glauben. Offene Gegnerschaft gegen den christlichen Glauben oder klare Leugnung zentraler Glaubenssätze sind in dieser Hinsicht weit weniger gefährlich als verborgene Verfälschung. Das Wirken dieser Ehelehrer hat immer nur das eine Ziel, die Schafe für sich auszubeuten, und geht einher mit dem Streben der Leiter, und das konnten Sie letzter Zeit in der christlichen Szene, gerade auch in sehr großen bekannten Gemeinden, wieder verfolgen. Es geht einher mit dem Streben der Leiter nach Macht, Geld und sexuellem Missbrauch. Wie sagte schon der römische Kaiser Tiberius, ein Hirte soll seine Schafe scheren, aber nicht schinden. Von diesen schlechten Hirten gibt es viele. Nicht erst heute. Die gab es schon vor ein paar tausend Jahren. Auch im Volk Israel. Diesen schlechten Hirten hat Gott durch den Propheten Ezekiel sagen lassen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Das ist schlimm, wenn Menschen umherirren, weil sie keine Orientierung haben. Der deutsche Philosoph Hermann Lübbe sprach kürzlich von vielen modernen Menschen in Deutschland, sie seien orientierungsweise. Orientierung mit AI. Sie seien orientierungsweise. Einer der bekanntesten deutschen Philosophen, Wilhelm Schmidt, der, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sich nicht als Christ versteht, sagt in einem Spiegel-Interview, ja, das Wichtigste im Leben ist die Erfahrung von Sinn. Und ausgerechnet sie steht den modernen Menschen, die ja so vieles andere haben, nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung, wie es lange Zeit der Fall war. Im Laufe der Moderne waren viele Menschen froh, diese Selbstverständlichkeit des christlichen Lebenssinns losgeworden zu sein. Jetzt aber bemerken die Menschen allmählich, sie haben für den alten Sinn keinen Ersatz. Sie haben auf dem Weg in die Moderne zu viel über Bord geworfen. Wie rief zu Recht schon 2011 der vor einiger Zeit verstorbene Papst Benedikt den Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu, denn wo nicht mehr nach Gott gefragt wird, verliert der Mensch Mitte und Maß seines Handelns. Aber eines ist sicher, Gott hat die Not der Menschen mit den falschen Propheten gesehen. Beim Propheten Ezekiel heißt es deshalb weiter, denn so spricht Gott der Herr, sieh, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Und schließlich lässt Gott durch den Propheten sagen, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zusammenbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Diese alte Verheißung hat Gott wahrgemacht. Mit dem Kommen Jesu ging diese alttestamentliche Prophetie in Erfüllung. Der verheißene neue Hirte Jesus blickt jetzt auf den einzelnen Menschen und sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Dadurch ist Jesus für jeden Menschen persönlich die einzige Tür zur Errettung. Die Wahrheit dieser Aussage ist in allen Jahrhunderten gleich geblieben. Und der Anspruch auch. Obwohl ihn manche Christen abschwächen, um den Leuten den Zugang zum Christentum zu erleichtern, damit die Gemeinde Jesu vor Ort schneller wachsen kann. Aber über Jesus hinweg und um ihn herum und an ihm vorbei gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Nicht durch Geburt kommt man zur Gemeinde Gottes. Auch nicht durch irgendein Sakrament, nach meinem Verständnis. Auch nicht durch ein Hineinwachsen. Ein milieubedingter, ein einfach aus der Kindheit mitgeschleppter Glaube ist nicht der Glaube, den Jesus meint. Genauso wie einer, der in einer Garage geboren wird, deshalb ja noch längst kein Auto ist. Der französische Philosoph und Spötter Voltaire äußerte einst in der Tischrunde Friedrich des Großen: Ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Ein frommer Ratsherr soll dazu bemerkt haben: Sie sind hier im Preußischen. Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Ein Platz im Himmel ist eben nicht käuflich. 1506 ließ Papst Julius II. Den Petersdom in Rom bauen. Der Bau dauerte noch viel länger als der Berliner Flughafen. Und ähnlich wie der Berliner Flughafen wurde dieser Bau immer teurer. Und um ihn zu finanzieren, wurden schließlich Ablasszettel verkauft, durch deren Erwerb man sich das ewige Leben verdienen konnte. Darauf reagierte der Mönch Martin Luther, ich stelle es jetzt vereinfacht dar, mit den 95 Thesen und läutete die Reformation ein, weil er beim Lesen des Römerbriefs erkannt hatte, der Mensch wird gerecht allein durch den Glauben. Diesen Platz im Himmel bekommt man nur über eine Beziehung. Und diese Beziehung kommt so zustande: Wenn Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, heißt das für uns heute, indem ich seinem Ruf folge, auf sein Wort achte, zu ihm bete, vor allem aber in seinem Opfer am Kreuz von Golgatha für meine Schuld die Gewissheit meines Glaubens gründe. Ich fand sehr interessant, dass die im vorigen Jahrhundert in England sehr bekannte Künstlerin Margareta Laski, die von sich selbst sagte, sie glaube nicht an Gott, also eine Atheistin, sich in einer Talkshow zu dem Satz hinreißen ließ: Um eines beneide ich die Christen, sie haben jemanden, der ihnen ihre Schuld vergibt. Aber Jesus ist nicht nur für den Anfang des Lebens die Tür, er bleibt es im weiteren Leben für den Erretteten. Wer durch Jesus errettet wurde, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das bedeutet im Einzelnen: Jesus möchte für mich da sein. Bei ihm darf ich meine Sorgen abladen. Er schenkt mir, wenn nötig, Trost. Und mit ihm kann ich aber auch, wenn es sich ergibt, die Schönheit und Freude am Leben teilen. Während den Dieb die Schafe nicht interessieren, sondern nur seinen Vorteil, geht es Jesus dagegen um die Schafe und ihr Leben. Deshalb verzichtet er selbst und gibt sich für das Leben der anderen. Ich bin gekommen, so sagt er, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Es ist ihm nicht genug, dass seine Nachfolger nur etwas vom Leben haben, sondern sie sollen volle Genüge haben. Was heißt das? Volle Genüge. Dieses volle Genüge ist unwahrscheinlich oft in der Christenheit missverstanden worden. Damit ist weder Gesundheit gemeint, noch Geld oder Karriere. Je älter ich werde, umso weniger habe ich gegen Gesundheit. Ich habe auch nichts gegen Geld. Wenn ich mehr hätte, ich wüsste einiges, was ich damit machen könnte. Ich bin auch nicht gegen beruflichen Erfolg. Aber manche Christen haben das falsch verstanden. Und sie sagen, wenn du nur intensiv genug betest und richtig glaubst, dann wirst du gesund. Und dann geht es dir gut. Und dann bist du auf der Erfolgsspur. Und dann hast du ein durchweg glückliches Leben. Der ein oder andere Ältere von Ihnen wird sich noch daran erinnern, dass früher schon mal Evangelisten im Schlussakkord ihres Bekehrungsaufrufs sich zu dem Satz hinreißen ließen: Komm zu Jesus und alles wird gut. Mit diesem vollen Genüge ist auch nicht die Kunst gemeint. Vor 2000 Jahren ließ der reiche römische Politiker Marcus Caurus der Jüngere ein Holztheater mit 80.000 Sitzplätzen bauen, das auf Marmorsäulen ruhte. Das Gebäude war mit 3.000 kostbaren Statuen und Gemälden geschmückt Und wenn Sie jetzt als historisch Interessierter sagen, davon habe ich ja noch nie etwas gehört, können Sie auch gar nicht. Nachdem es seinen Zweck erfüllt hatte, wurde es nach einem Monat wieder abgerissen. So gingen reiche Römer damals mit der einen oder anderen Sache um. Bei dem vollen Genüge geht es auch nicht um die Aussage des Dichters Gottfried Keller, trink du Augen, was die Wimper hält von dem goldenen Überfluss der Welt. Das alles wäre für Jesus zu wenig. Das alles wäre für Jesus zu wenig. Obwohl sich genau das viele wünschen. Davon träumen sie. Dafür arbeiten sie. Das ist das Ziel ihres Lebens. Doch das alles wäre Jesus zu wenig, da es vergänglich ist. Sein Angebot hat das Qualitätssiegel ewig. Aber was heißt das? Wer zu Gott gefunden hat, der hat zur Quelle des Lebens gefunden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Dieses Bild hat seine eigene Sprache. Wenn man es mit Ruhe betrachtet, fängt es an zu erzählen. Das Bild prägt sich tief ein. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie ich in der Sonntagsschule gehört habe, wie der Hirte abends seine Herde zusammentreibt und auf einmal merkt, dass ein Schaf fehlt. Und wie er dann den Weg des Tages zurückgeht, um das verlorene Schaf zu suchen. Ich habe als kleiner Junge mit diesem Schaf gezittert vor Kälte, Angst und Einsamkeit. Und ich habe mit ihm das große Glück empfunden, als der Hirte es schließlich findet, auf seine Schulter nimmt und behutsam zurückträgt. Und wie habe ich dann mit Freude in das Lied eingestimmt? Es war eines meiner Lieblingslieder als kleiner Junge in der Sonntagsschule, weil ich Jesu Schäflein bin. Da heißt es in der ersten Strophe, weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewerten, der mich liebt, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Noch heute spüre ich, wie bei dieser Erzählung vom guten Hirten meine Sorgen weniger werden. Wenn ich an die Geschichte vom guten Hirten denke, dann fällt mir aber auch immer der Bruder meiner Oma ein. Er war Schäfer. Tag und Nacht war er damals bei seiner Herde, noch in seinem Schäferwagen. Der eine oder andere Ältere von Ihnen kennt das vielleicht noch. Ihr galt sein ganzer Einsatz, bis zuletzt. Ich sage bis zuletzt, weil eines Tages Folgendes passierte. Es geschah während des Krieges mitten in der Nacht. Da flogen feindliche Flugzeuge über unser Dorf. Sie sprühten irgendeinen chemischen Stoff ab. Am nächsten Morgen waren die Felder und Wiesen von diesem Stoff weiß übersät. Der Bruder meiner Oma, dieser Schäfer, misstraute diesem Stoff. Bevor er seine Schafe aus dem Pferch auf die Felder ließ, aß er davon, um ganz sicher zu sein, dass diese chemische Substanz seinen Tieren nicht schadete. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er starb daran. Auch diese Begebenheit gehört für mich mit zum Bild vom guten Hirten. Auch so stelle ich mir einen guten Hirten vor. Natürlich gehört für mich unbedingt der 23. Psalm, den wir anfangs in der Lesung gehört haben, zum Bild vom guten Hirten. Vielleicht sehen Sie das aber auch ganz anders. Oder Sie sagen, so einen guten Hirten möchte ich gar nicht. Vielleicht hängt Ihr falsches Bild vom guten Hirten, wenn ich das mal so sagen darf, auch damit zusammen, dass Sie ihn bisher nicht richtig gesehen haben. Oder dieser Hirte Ihnen vielleicht von Ihren Eltern oder in Ihrer christlichen Gemeinde falsch vorgestellt worden ist. Denn dieses Bild vom guten Hirten birgt auch eine Gefahr in sich. Die Gefahr, falsch verstanden zu werden. Das ist immer wieder geschehen. Auf fast ausschließlich idyllische Weise hat man den Hirten dargestellt. In der Malerei zum Beispiel. In vielen christlich geprägten Häusern hing so eine Schäferidylle an der Wohnzimmerwand. Vielleicht kennt das der eine oder andere von Ihnen noch. Ja, bis hinein in die kirchliche Redeweise wurde dieser Hirte mehr verhüllt als verdeutlicht. Man hat übersehen, dass der Beruf des Hirten damals oft sehr gefährlich war. Und der Hirte eine große Verantwortung trug. Wenn in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Bauern im Frühsommer ihre Schafe den Hirten mit auf die Sommerweise in den Hochgebirge gaben, sozusagen aus jedem Haus ein oder mehrere Kühe mitgaben, dann haben die Bauern nicht nur darauf gehofft, dass die Kühe viel Milch gaben und viel Käse verkauft werden konnte, sondern auch, dass sie wohlernährt und gesund zurückkamen, weil da teilweise die Existenz ihres Lebens von abhing. Nicht wenige Hirten haben bei der Verteidigung ihrer Herde ihr Leben eingesetzt. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation aus Bulgarien gesehen, dass in einer abgelegenen Region dort, da erzählte ein Hirte, dass ein Bär und Wölfe mehrere seiner Tiere bereits gerissen hatten. Und mancher ist im Kampf gegen Räuber oder wilde Tiere gestorben. Nicht von ungefähr wird in dem zu Recht beliebten 23. Psalm oft übersehen, dass dort auch von finsteren Schluchten gesprochen wird. Todesschattenschluchten, wie sie der große jüdische Denker Martin Buber genannt hat. Schluchten, in denen das Sterben seine Schatten vorauswirft. William Carey war einer der bekanntesten Missionare des 18. und 19. Jahrhunderts. Doch als er 1792 in Indien eintraf, wurde er schnell von Krankheit, Einsamkeit und Armut heimgesucht. Dann wurde er noch von seinem Missionspartner verlassen. Einer seiner Söhne starb an der Krankheit Ruhr und die geistige Gesundheit seiner Frau verschlimmerte sich immer mehr. Ich bin in einem fremden Land, schrieb Carey, habe keine christlichen Freunde, eine große Familie und nichts, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Careys dunkles Tal war menschlich gesprochen unmöglich zu durchschreiten. Dennoch konnte er schreiben: Aber ich freue mich, dass ich trotzdem hier bin. Und jetzt kommt ein ganz steiler Nachsatz. Und Gott ist hier. In diesem Psalm ist nicht die Rede davon, dass der Hirte mit den Niederungen dieser Welt nichts zu tun hat. Nein, er geht stellvertretend und führend voran. Nicht Herrschaft, sondern Vertrauen beschreibt die Beziehung des Hirten zu seinen Schafen. Dieses Vertrauen hat Jesus gestiftet durch sein Wort, mit dem er Menschen anspricht und einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Auf die Frage Jesu an den Rest seiner Jünger, als etliche dabei waren, Jesus zu verlassen: Wollt ihr auch weggehen? Antwortet Petrus als Sprecher des Jüngerkreises: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also du hast Worte des wahren, vollen Lebens. Die Jünger haben durch Jesus erkannt, woher sie kommen, wozu sie da sind, worauf es ankommt und wohin schließlich die Reise geht. Und Petrus fügt hinzu: Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der gute Hirte Jesus Christus gehört immer zu seiner Herde, den Christen. Drei Merkmale dieses Lebenszusammenhangs zwischen Jesus und seinen Nachfolgern will ich versuchen, noch ein wenig stärker aufzuzeigen. Erstes Merkmal: Die Gemeinde Jesu beruht nicht nur auf einer Gesinnungsgemeinschaft. Sie ist mehr als ein Kaninchenzüchterverein. Nichts gegen die Kaninchenzüchter unter ihnen. Eines meiner Enkelkinder lebt seine Kaninchen leidenschaftlich. Die Gemeinde Jesu ist auch mehr als irgendeine Interessengemeinschaft. Die Gemeinde Jesu beruht in erster Linie auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis ihrer Glieder zu Jesus Christus. Sie ist vor allem seit Jesu Tod am Kreuz von Golgatha eine Vergebungsgemeinschaft. Ganz fromm gesprochen, ganz kurz: Die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft begnadigter Sünder. Das zweite Merkmal: Es geht um das gegenseitige Kennen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Das heißt, der Hirte braucht sich nicht umzudrehen. Er weiß ganz genau, die Herde folgt mir. Warum folgt sie ihm? Sie kennt seine Stimme. Meine Tochter züchtet Schafe. Und als wir vor einiger Zeit bei ihr zu Besuch waren, mussten wir uns natürlich auch die Schafe angucken. 5 Mutterschafe hatten jeweils Zwillinge bekommen. Wunderbar, wenn die Kleinen da rumhüpfen. Und als ich so vor den Schafen stand, haben die mich gleichmütig angeguckt, bisschen im Gelände rumgeblökt. Kaum sagte meine Tochter 1-2 Sätze, da kamen sie an. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Weiter sagt er: Wer sagt, der Herr ist mein Hirte, hat sich Jesus anvertraut. Der hat sich nicht blindlings einem anderen Menschen anvertraut. Er vertraut auch nicht auf sich selbst. Er verlässt sich auch nicht auf sein Bankkonto. Und seine letzte Zuflucht ist auch nicht sein Eigenheim mit der richtigen Heizung, wie man in der vergangenen Zeit ab und zu in Deutschland mal denken konnte. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht die schrecklichen Bilder von den Bränden in Kanada und Griechenland mitbekommen. Wie schnell verbrennt ein Haus. Oder wenn ich an die Katastrophe in Marokko denke. Ich muss daran denken, vor 53 Jahren waren wir mit einigen jungen Männern in Marrakesch und dem Hohen Atlas und in der Sahara und haben damals schon festgestellt, wie schwer das war, im Hohen Atlas Zugang zu finden, wie arm die Leute da waren. Und dann kommt so ein Erdbeben. Innerhalb kurzer Zeit ist die ganze Existenz vernichtet. Grenzfälle des Lebens sind Testfälle für den Glauben. An den Grenzen des Lebens zeigt sich, was der Glaube wirklich wert ist. Weiter sagt Jesus von seinen Jüngern, ich kenne sie. So weiß Jesus um die Lebensgeschichte aller seiner Nachfolger. Jesus ist sowohl ihr Glück als auch die heimliche Schuld ihres Lebens bekannt. Und wir sind für Jesus alles andere als Nummern. Er weiß, was jeder von uns im Speziellen braucht. Dagegen wurden zum Beispiel Sklaven früher oft nur mit Nummern bezeichnet. In dem sozialistischen Unrechtsstaat DDR ging es den politischen Häftlingen auch so. Sie hatten keine Identität. Aber auch katholische Nonnen in Schottland gaben den ihnen anbefohlenen Waisenkindern Nummern und gingen entsprechend schlimm mit ihnen um. Aber für Jesus bin ich nicht in Anführungsstrichen der Pflegefall oder die Bewerberin oder der mittellos Anbefohlene oder die Nummer 24 im Wartezimmer des Arztes, sondern ein namentlich bekannter Mensch. Für ihn bin ich also nicht einer in der großen Masse, sondern jemand, den er kennt, persönlich ruft. So wie es beim Propheten Jesaja heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus kennt uns beim Namen. Bei allem guten Wollen aber, und das darf man ehrlicherweise nicht vergessen, sind seine Schafe aber manchmal auch höchst fragwürdige Gestalten. Schauen Sie sich nochmal um hier in diesem Kreis. Das kann ich von hier vorne sagen, ohne Prophet sein zu müssen. Hier sitzen jede Menge ganz fragwürdige Gestalten. Im Ernstfall sind sie oft Versager. Das war mit den Jüngern damals nicht anders als mit uns Christen heute. Aber Jesus hat nicht gefragt, ob sich das lohnt, ob wir es wert sind. Er hat nur uns gemeint, uns ganz persönlich, Sie und mich. Deshalb hat er uns zu sich kommen lassen, wie wir sind. Und sie folgen mir, sagt Jesus. Das Geheimnis der Nachfolge Jesu liegt darin, dass der Jünger Anteil an der Macht Jesu gewinnt. Also ich sag's mal so, etwas bekommt von seiner Liebe, von seinem Vertrauen, von seiner Kraft, von seiner Geduld, von seiner Ausdauer. Das ist das eine. Zugleich wird der Jünger auch in die Leiden seines Herrn mit hineingenommen. Und aus dem Grund ist das Christsein nicht immer leicht. Mancherorts in dieser Welt ist Christsein sogar lebensgefährlich. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt wie in unseren Tagen. Wenn ich diesem Herrn folge, dann lerne ich auch weniger gute Tage kennen. Als Jesus seine Jünger aussandte, hat er ihnen nicht empfohlen, die Täler des Lebens sorgfältig zu umgehen. Aber er hat ihnen versprochen, bei ihnen zu sein bis an das Ende der Welt. Darum das dritte Merkmal. Und das ist das wichtigste Merkmal. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich war früher oft beruflich im Ausland und habe immer wieder festgestellt, dass viele Ausländer ganz besonders Produkte aus Deutschland schätzen. Wenn der Stempel drauf war, made in Germany, gemacht in Deutschland. Gottes Qualitätssiegel ist die Ewigkeit. Da ist sein Stempel drauf. Das ist die größte Zusage, die Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Diese Verheißung steht im Gegensatz zu der immer drohenden Gefahr, dass das Leben verloren geht. Ich kann mein Leben nicht retten, aber Gott kann es. Ja, er wird es retten, hineinretten in seine neue Welt. Und darum verspricht Jesus seinen Nachfolgern, niemand kann euch aus meines Vaters Hand reißen. Das gilt. Das streicht Gott nicht eines Tages wieder durch. Egal, was sie in den vergangenen Tagen erlebt haben, egal, wie sie sich heute Morgen fühlen, egal, was in den nächsten Tagen vor ihnen steht, niemand kann sie aus Gottes Hand reißen. Sicher braucht der Mensch im täglichen Auf und Ab auch Nahrung und Kleidung und Geld für sein Leben. Aber im tiefsten Grunde braucht er nach meiner Überzeugung vor allem die Liebe Gottes. Und schließlich öffnet sich diese Tür für die Liebe Gottes am Ende unseres Lebens ganz. Es war für mich interessant zu lesen, wie die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir, die zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Existenzialphilosophen Jean-Paul Sartre, leider viele Menschen im vorigen Jahrhundert mit ihren Gedanken geprägt hat. Und aus meiner Sicht nicht nur guten Gedanken. Wie diese Frau in ihrem letzten Buch über das Leben nachdenkt und über all das Schöne, das sie erlebt hat und das einmal nicht mehr sein wird. Simone de Beauvoir war Atheistin. Sie glaubte also nicht an Gott. Ihre ganze Kraft und Hoffnung hat sie einzig und allein auf dieses Leben gesetzt. Manchmal ist mir der Gedanke, so schreibt sie, mich in nichts aufzulösen, genauso abscheulich wie früher. Voller Melancholie denke ich an all die Bücher, die ich gelesen, an all die Orte, die ich besucht habe, an das Wissen, das sich angehäuft hat und das nicht mehr da sein wird. Die ganze Musik, die ganze Kultur, so viele Bindungen. Plötzlich bleibt nichts mehr. So die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Wie ganz anders sieht doch die Zukunft eines Christen aus, wo diese Frau nichts denkt, nichts mehr denken kann. Denke ich, wenn ich an das Ende meines Lebens denke, wenn ich an das Sterben denke, dann denke ich an die Auferstehung Jesu Christi. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Da tritt diese Zusage, ich gebe Ihnen das ewige Leben erst so richtig in Kraft. Seitdem steht die Tür zu Gottes neuer Welt offen. Und da will Jesus mit mir hin. Und da will ich auch hin. Und ich sag's mal so, ich hoffe für Sie, da wollen Sie auch hin. Wir Christen wissen ja nicht, was uns im Einzelnen in dieser wunderbaren neuen Welt Gottes erwartet. Obwohl es manche Geheimräte Gottes zu geben scheint, die schon hier auf dieser Erde erzählen, sie wüssten es. Aber wir wissen, wer uns erwartet. Jesus Christus. Der Theologieprofessor Helmut Thielicke, ein frommer Mann, hat seine Lebenserinnerung beendet mit den Worten, das Land, in das wir gerufen werden, ist eine Terra incognita. Das heißt ein unbekanntes, ja unvorstellbares Land. Nur eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns schon vorher vertraut war. Die Stimme des guten Hirten. Amen. Lassen Sie uns beten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du uns diesen guten Hirten Jesus Christus geschickt hast und dass er uns den Weg frei gemacht hat zu dir, dass er für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Du hast ihn auferweckt, er ist gen Himmel gefahren und vertritt uns nun bei dir. Und ich bitte dich ganz herzlich, schenk du es uns, wenn wir dich durch Jesus kennengelernt haben, dass wir in guten und schlechten Tagen auf diese Stimme hören, dieser Stimme folgen. damit wir auch das Ziel, deine neue Welt, erreichen. Dass wir aber auch heute schon mit deiner Liebe, deiner Kraft und deiner Ausdauer und Geduld ausgestattet, Schritt für Schritt durch unsere Tage gehen können. Und lass uns dabei die nicht vergessen, die dich noch nicht kennen. Hilf uns, dass wir liebevoll und kreativ und weise sind, um sie darauf aufmerksam zu machen, damit so viele wie möglich in dieser Herde sind, dir folgen, bis zu deinem Ziel. Amen.